Guten Abend. Schön, dass Sie dabei sind. Es ist ein Riesenbrocken, die Gesundheitsreform. Und sie betrifft uns alle, jung oder alt, gesund oder krank. Es geht um eine gute Vorsorge, um Versorgung, aber auch um viel Geld. Um Hausärzte, Krankenhäuser, Apotheken, die Pharmaindustrie und eben die Patienten. Eine, die sich jetzt quasi mit jedem anlegt, weil es wohl kaum anders geht, ist die Bundesgesundheitsministerin. Alle Beteiligten werden ihren Beitrag leisten müssen, sagt Nina Warken. Wie das genau aussehen wird und ob das alles so notwendig und umsetzbar ist, darüber spreche ich jetzt mit ihr. Guten Abend, Frau Warken.
Guten Abend.
Ihr Vorgänger Karl Lauterbach, der sagte mal in einem Interview, dass das Amt des Gesundheitsministers sein Traumjob sei. Trifft das auch auf Sie zu?
Na, ich kann mir vorstellen, dass er sich vielleicht vorher schon mal gewünscht hat, Gesundheitsminister zu werden. Ich habe damit mich eigentlich vorher nicht befasst gehabt, bin da ja sehr überraschend dazu gekommen, vor allem in dieses Ressort gekommen. Aber ich habe Freude dran. Es ist anstrengend, es ist schwierig. Man muss sich tatsächlich mit vielen, wenn nicht mit allen, anlegen. Und trotzdem kann man was für die Menschen erreichen. Und deswegen ist es ein sehr schöner Job.
Ja, man fragt sich gerade in diesen Zeiten, kann das auch Freude machen? Ja, weil es ist schon ein hartes Ressort, was Sie da haben.
Natürlich, es gibt ganz viele Beteiligte im Gesundheitsbereich. Und wenn es jetzt um Veränderungen geht, sind auch viele betroffen. Viele nehmen ihre Interessen wahr, sehr lautstark wahr. Ist ja auch richtig so. Dafür sind sie ja auch Interessenvertreter. Aber trotzdem merkt man, dass es doch auch guten Anklang findet, wenn man jetzt eine Veränderung anstößt. Und trotz aller Kritik ist es, glaube ich, trotzdem auch macht's Freude.
Kanzler Merz bezeichnete Sie mal als jemand, der eher im Stillen wirkt. Passt das?
Ja, ich bin bestimmt nicht die allerlauteste immer und bin ja auch schon lange im Parlament und weiß, sage ich mal, wie da das Geschäft läuft und wie man eben im Hintergrund gucken muss, dass man Mehrheiten für Themen bekommt. Gleichwohl kann ich auch, wenn es sein muss, auch nicht im Stillen sein und auch weniger still sein. Ich glaube, da macht's die Mischung, aber ja.
So gar nicht still ist Herr Lauterbach. Ich muss noch mal kurz auf ihn kommen, der ja so ungewohnt häufig von der Seitenlinie Tipps gibt. Nervt das?
Ja, ich sage ich mal so, mach mir da keine Gedanken drüber. Natürlich ist es nach wie vor sein Thema, sein Steckenpferd ein Stück weit und ich werde viel drauf angesprochen, aber mich lässt es eher unberührt. Ich bin jetzt diejenige, die Entscheidungen treffen muss und da ihr Ding machen muss und deswegen mache ich das auch.
Ja, da muss man schon sagen, und das ist ja auch die Lesart, da traut sich jemand was. Die traut sich was. Haben Sie auch das Gefühl, Sie trauen sich was?
Schon. Man weiß, dass Veränderung ja nie, sage ich mal, nur gut ankommt, weil es dann jeden betrifft und jeder auch seinen Beitrag leisten muss. Es für jeden vielleicht auch Kürzungen bedeutet. Und deswegen ist es nicht so einfach, tatsächlich mal den Schritt zu machen und was zu machen, was tatsächlich wirkt. Also wir machen ja viele Gesetze, wir ändern immer Dinge, wir regeln Dinge neu, aber so umfassend und so ja wirklich alle mit zu beteiligen und jetzt auch doch so schnell es auch auf den Weg zu bringen, glaube, das ist schon nicht ganz ohne, aber mir war es bewusst, dass es harte Entscheidungen auch braucht und deutliche Entscheidungen braucht und auch schnelle Entscheidungen braucht. Und vielleicht ist es da auch der Vorteil, dass ich noch nicht so lange in dem Bereich bin, dass ich vielleicht auch noch unvoreingenommener bin. Und
ja, eben, Sie kommen nicht aus der Medizin. Ja, das ist auf der einen Seite werfen das manche Ihnen vor. Sie sind Rechtsanwältin. Ja. Wünscht man sich aktuell manchmal dann doch lieber so eine gemütliche Kanzlei zurück?
Ich war immer gern Rechtsanwältin, war dann Innenpolitikerin ja im Parlament. Auch das hat mir viel Freude bereitet und ist ein ganz anderer Bereich, weil dort weniger Interessengruppen gibt und auch der Bürger nicht immer unmittelbar betroffen ist. Und jetzt merkt man schon, alles, was man tut, betrifft die Leute unmittelbar und jeder kann so ein bisschen mitreden. Und das macht es einerseits spannend, andererseits natürlich auch kompliziert. Aber ich merke eben, ich kann jetzt noch etwas von außen die Dinge regeln und natürlich sagen die einen, ja, sie ist nicht aus dem Bereich, kann das gut gehen, aber die anderen sagen, es tut vielleicht gerade auch mal gut, dass es jemand ist, der nicht schon 10 Jahre die Themen bearbeitet, sondern jetzt mit einem anderen Blick und vielleicht voreingenommener drauf schaut.
Wir gucken mal gemeinsam auf das, was Sie nett formuliert haben, mitreden, weil das tun tatsächlich sehr viele. Man kann es auch geballte Kritik nennen.
Nicht mal eine Woche sind Wakens Reformpläne alt, seitdem kein Tag ohne Kritik.
Patientinnen und Patienten werden diese Reform stark zu spüren bekommen.
Die Beiträge werden ja nicht sinken, das kann ja niemand ernsthaft glauben.
Da sehen wir noch eine Unwucht.
Die schlimmsten Befürchtungen der Pharmaindustrie übertroffen. Sie fühlt sich vertrieben, müsste sie Medikamente günstiger abgeben. Dabei klagen Patientenvertreter, Kassenversicherte treffe es am härtesten, beispielsweise durch die höhere Zuzahlung bei Medikamenten. Eine Reform zulasten der Versicherten?
Das ist was, was aus unserer Sicht nicht zielführend ist, weil es eben der Frage sich überhaupt nicht widmet, ob das System nicht effizienter und besser arbeiten kann.
Der Klinikverband schlägt Alarm, warnt bei Kürzungen vor schlechterer Versorgung, wie auch die niedergelassenen Ärzte.
Diese Einsparwünsche in der ambulanten Versorgung werden dazu führen, dass es weniger Termine geben wird und die Menschen von daher länger warten müssen.
Nicht tragfähig kritisiert selbst die CSU, stört sich vor allem an Änderungen bei der Partnermitversicherung. Und die SPD will nicht nur die kostenfreie Hautkrebsvorsorge erhalten.
Leistungskürzungen, sei es beim Zahnersatz oder bei anderen Fragen oder durch zusätzliche Belastungen bei Zuzahlungen oder Krankengeld, das sehen wir nicht.
Kein Tag ohne Kritik. Und dabei geht die Diskussion jetzt erst so richtig los.
Ja, das ist wirklich viel. Ja, also Sie sind demnach irgendwie so die Buhfrau im Gesundheitswesen. Wie hält man das aus?
Es war zu erwarten, dass es so laut wird. Bin ja mit den Beteiligten die ganze Zeit auch schon in Gesprächen und auch im guten Austausch. Aber ich wusste schon, dass die im Zweifel sehr laut auch werden können und natürlich ihre Kritik vorbringen und ihre Interessen vertreten werden, die Interessen ihrer Verbände vertreten werden. Das ist auch richtig so. Mhm. Und da muss man sich ein Stück weit drauf einstellen. Und mir ist es wichtig zu gucken, wo kommen jetzt tatsächlich Argumente, wo gibt es Dinge, die wir uns jetzt noch anschauen müssen, wo es vielleicht auch noch Veränderungen braucht am Vorschlag. Und ansonsten meine ich, dass es deswegen wahrscheinlich auch ein ausgewogener Vorschlag ist, weil jetzt eben so viele so breit diskutieren. Also es sind alle Bereiche betroffen. Das war auch unser Ziel. Und tatsächlich üben jetzt auch alle Bereiche Kritik. Und ich denke, da liegen wir dann doch irgendwo genau in der Mitte mit dem, was wir vorschlagen.
Ja. Sie haben bei der Vorstellung gesagt, ohne die Reform würden die Belastungen um ein Vielfaches höher ausfallen. Also finden Sie die Belastung jetzt eben zumutbar?
Wir finden sie zumutbar, vor allem vor dem Hintergrund, dass wir es auf viele Schultern verteilen und dass wir ganz klar das Ziel haben, dass die Beitragssätze nicht weiter steigen. Die sind jetzt in den letzten Jahren Jahr für Jahr immer gestiegen. In den letzten 4 Jahren haben sie sich verdoppelt. Der Zusatzbeitragssatz hat sich verdoppelt. Das haben wir hingenommen und das ist auch eine große Belastung zum Jahreswechsel. Nicht diesen, sondern das Jahr davor gab es eine sehr große Steigerung, 0,8 Prozentpunkte. Das macht schon auch was aus bei den Menschen im Geldbeutel. Und was wir jetzt machen, sorgt für stabile Beiträge und sorgt aber auch dafür, dass wir besser mit dem Geld wieder im System umgehen, das wir tatsächlich einnehmen.
Nun haben Sie gesagt, viele Schultern sollen das tragen. Da gibt es aber eben viel Kritik, weil die einen sagen, die eine Schulter, die hat so vielleicht eine Linkslast, die andere eine Rechtslast. Wir gucken uns mal einmal kurz an, was unter anderem, es sind ja wirklich viele Punkte, die können wir kaum aufzählen, aber gemacht werden soll. Da haben wir eine kleine Übersicht gemacht. Unter anderem Änderungen bei der Familienversicherung haben wir eben angesprochen. Zuzahlung für Medikamente steigt, Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze, weniger Krankengeld. Also ganz, ganz viele Punkte. Und ich will mal einmal bei der einen Sache bleiben. Zuzahlung bei Medikamenten von beispielsweise 5 auf 7,50 €, von 10 auf 15 €. Das ist jetzt eine Anpassung von 50%. Also das ist dann deutlich mehr. Können Sie verstehen, dass da doch der ein oder andere denkt, jetzt soll ich draufzahlen?
Also es ist ja so, dass die Zuzahlung 10% vom Preis des Medikaments, da wird nichts geändert. Es wird jetzt eben nur der untere und der obere Rand geändert. Das heißt, bei manchen ändert sich an der Zuzahlung bisher gar nichts. Sie bleibt wie bisher, weil sie jetzt schon in der Spanne war. Bei manchen gibt es eben diese Änderungen. Jetzt haben wir seit 2004 keine Veränderung mehr gehabt bei der Zuzahlung, keine Erhöhung bei der Zuzahlung. Und nachdem ja vieles teurer geworden ist, nachdem aber auch Löhne gestiegen sind in den letzten 20 Jahren, glaube ich schon, dass es eine moderate Anhebung ist. Natürlich betrifft es manche stärker als andere. Wir haben aber sichergestellt, dass Belastungsgrenzen, die es jetzt auch schon gibt, 1% oder 2% Regelung vom Einkommen, dass die weiterhin genauso gelten wie bisher, dass dann eben auch Chroniker von diesen Härtefallregelungen Gebrauch machen können.
Es kommt natürlich in einer Zeit, wo im Prinzip die Menschen merken, alles um mich rum wird teurer. Ich schaffe das kaum mehr. Ne? Also wir wollen nachher auch noch reden über, der Sprit wird teurer, das Einkaufen wird teurer. Und wir wissen, das wird nicht besser in den nächsten 2 bis 3 Wochen. Und dann denkt sich natürlich irgendwie der, ich sag mal, Kranke, ja, der Mensch, der Patient, jetzt muss ich draufzahlen. Das ist die Summe an Sachen, die es macht.
Natürlich, das ist mir sehr bewusst. Bin auch sehr viel mit den Bürgern auch bei mir zu Hause im Wahlkreis im Gespräch. Und ja, vor allem eine gewisse Unsicherheit, die es jetzt auch gibt wegen der geopolitischen Lage, die ist natürlich nicht wegzudenken. Wenn wir aber wirklich wollen, dass die Menschen in der Breite entlastet werden mit stabilen Beiträgen, vielleicht auch mit Beiträgen, die wir wieder zurückfahren können, dann entlastet es dann am Ende des Tages alle. Und gleichzeitig war es wichtig und ist es wichtig, sicherzustellen, dass soziale Härten auch abgefedert werden durch diese Belastungsgrenzen und andere Maßnahmen. Aber ich verstehe sehr gut die Menschen, dass sie sich Gedanken machen. Das müssen wir natürlich alles auch im Blick behalten. Ja. Und das ist richtig.
Was für viel Verunsicherung sorgt, ist das Hautkrebs-Screening, das es dann nicht mehr geben soll. Das wurde ja nicht ohne Grund eingeführt. Also als ich das las, dachte ich ja, Moment mal, habe ich das jetzt irgendwie jahrelang...
Ich glaube, diese oder? Reaktion, diesen ersten Gedanken, warum soll das abgeschafft werden, das ist berechtigt. Ich habe das auch hinterfragt, aber tatsächlich wollen wir es nicht abschaffen.
Sie waren
schon
auch mal Hauptkrebs-Screening, ja, oder? Haben wir doch alle gemacht.
Haben wir alle gemacht. Ja. Und wobei wir natürlich auch sagen müssen, wir haben auch schon Probleme bei den Hautärztinnen und Hautärzten, dort auch ausreichend Termine zu bekommen. Es sind lange Wartezeiten. Das ist auch ein Punkt. Aber das Hautkrebs-Screening soll ja nicht abgeschafft werden, sondern es soll jetzt nicht mehr jeder bekommen, sondern es soll zielgerichteter durchgeführt werden. Und in keinem Land wird das Hautkrebs-Screening so wie bei uns bei jedem gemacht. Nicht mal Länder wie jetzt Australien, wo du vielleicht noch mal eine andere Belastung hast, sondern wir wollen, dass jetzt ganz gezielt Risikogruppen dieses Screening bekommen. Da gibt's soll der gemeinsame Bundesausschuss Rahmenbedingungen festlegen, wer dann konkretes Hautkrebs-Screening bekommt.
Zum Beispiel, ja.
Und die Kommission hat ja auch gesagt, es hat nicht den gewünschten Erfolg gehabt, den man sich damit versprochen hat.
Und das irritiert. Also der Präsident des Dermatologenverbandes, Kidrowski, gesagt, in der Corona-Pandemie habe der Wegfall von Screenings zu signifikant mehr Hautkrebsfällen geführt und je fortgeschrittener der Krebs, desto teurer fürs System. Das versteht niemand, dass das jetzt nicht mehr so weiterlaufen.
Für mich ist es schon überzeugend zu sagen, wir schauen da genau hin, wo ein gewisses Risiko besteht, um dann aber auch die Menschen, die dieses Hautkrebs-Screening brauchen, die auch einen Termin brauchen, sicher versorgen zu können. Wir haben im Moment auch tatsächlich Engpässe in der Versorgung bei der Vergabe
von Termin. Was.
Ja. Naja, man kann sich ja dann beraten lassen und dann wird auch schnell klar, ob man so ein Screening braucht oder nicht. Und das ist ja auch ein Ansatz der ganzen Reform, ist den Experten wichtig gewesen. Das finde ich aber auch überzeugend, dass wir wirklich schauen, die Versorgung besser zu machen, dass wir auch Früherkennung besser machen, aber dass wir es eben gezielt machen und dort die Dinge finanzieren, die einen nachweisbaren Nutzen haben für die
Menschen.
Das ist
jetzt auch ein Experte, der hat Ihnen sogar einen Eilbrief geschrieben. Wenn Sie dem antworten, dem
Natürlich,
Präsidenten?
Natürlich, jeder kriegt eine Antwort.
Kriegt viel Post im Moment?
Kriegt viel Post im Moment.
Aber Sie antworten allen?
Ja. Okay. Wenn es Argumente sind, die wir dann tatsächlich jetzt auch nochmal uns anschauen, in die Diskussion aufnehmen oder ich werde ihm schreiben, warum wir die Regelung so vornehmen, wie wir sie vorschlagen, natürlich kriegt er eine Antwort.
Ich mache einfach mal weiter, weil es kommt ja eins aufs nächste. Einschränkung der beitragsfreien Mitversicherung haben wir eben auch kurz gesehen. Bisher sind ja die nicht erwerbstätigen Ehepartner automatisch in der gesetzlichen mitversichert. Die CSU findet das auch schon mal nicht gut. Nun sollen ab 2028 alle zahlen, 3,5% vom beitragspflichtigen Einkommen. Also wir haben mal geguckt, eine Familie mit 50.000 Euro hat also 1.750 Euro Mehrkosten im Jahr.
Also unser Vorschlag ist jetzt auch noch mal etwas anders als der Vorschlag, den die Kommission vorgeschlagen hat. Wir schaffen sie nicht ab, wir ändern sie und es gibt Ausnahmen, wenn Kinder betreut werden bis 7 Jahren, wenn man Angehörige pflegt, wenn ein behindertes Kind, egal welchen Alter es noch in
aber
der Familie
viele werden
lebt.
Belastet trotzdem.
Ich glaube schon, das ist natürlich vom Gedanken her mal der Ansatz gewesen, da tatsächlich die Familie zu unterstützen, was da auch an Entlastung zu schaffen. Aber ich denke, die Zeiten haben sich auch etwas geändert. Wir wollen auch nicht nur an der Stelle einen Spareffekt. Ich glaube, es ist auch für eine Aufnahme einer Berufstätigkeit und einer besseren Versorgung der Frauen dann im Alter ein Anreiz, den wir dann schaffen. Und es werden dann eben die 3,5% aus dem Einkommen des Versicherten sein, die zusätzlich zu zahlen sind.
Also glauben Sie, dass jetzt, dann vielleicht die Frau in der Beziehung meistens eben diejenige, die da nicht arbeitet, wegen der Versicherung entscheidet, nicht mehr zu Hause zu bleiben oder zu Hause zu bleiben?
Das kann ein Effekt sein und man muss ja keine Vollzeitarbeit aufnehmen. Das würde ja schon.
Also Leute in Arbeit kriegen ist das Ziel.
Naja, das ist auch nicht das Ziel, aber ich bin auch Frauenpolitikerin und zu sehen, wie es Anreize gibt für die Erwerbstätigkeit von Frauen, nicht damit sie mehr arbeiten, sondern damit sie auch eine bessere Versorgungssituation haben.
Aber die können das ja selber das entscheiden. Dann ist natürlich ein Druck, den sie machen.
Das ist natürlich eine Situation, vor der dann die Familie steht, wo man sich überlegt, wie gehe ich damit um. Wir geben auch etwas Zeit, führen sie 28 erst ein. Aber es ist ja nicht so, dass man Vollzeit dann arbeiten muss. Schon wenn wir einen MIDI-Job nehmen, das ist ab, wenn man mehr als 603 Euro verdient, das ist mit dem Mindestlohn, wären das 11 Stunden die Woche, dann wäre man eben versichert. Und glaube, das ist was durchaus sich dann Frauen, Familien überlegen können.
Dann müsste aber konsequenterweise auch das Ehegattensplitting weg.
Das Ehegattensplitting ist
führt
ja wieder,
auch dazu, dass die Frau
naja, zu Hause bleibt, da glaube ich, kann man an den Steuerklassen was ändern. Ja. Das sehe ich auch so. Aber das Ehegattensplitting führt ja am Ende dann nicht unbedingt dazu, dass es dann besser wird für die Frau, wenn man es jetzt abschafft, sondern eher im Gegenteil. Also ich glaube,
was wird ja angeführt, als eine Sache, warum sich wieder lohnt zu arbeiten. Also das ist zumindest das, was ein Klingbeil mit ins Feld führt.
Ja, das sehe ich anders, halte ich für eine falsche Schlussfolgerung. Man kann an den Steuerklassen was tun. Man muss sicherlich sicherstellen, dass auch Betreuungsangebote stabil sind. Das weiß ich auch, dass das immer wieder vorgehalten wird. Da tut sich aber auch einiges und dass man vielleicht an der einen oder anderen Stelle weitere Anreize macht. Also es wäre mir auch lieb, wir könnten da ein ganzes Paket machen, das Frauen unterstützt und da werden wir sicherlich auch noch drüber sprechen.
Wie kriegen Sie Markus Söder noch überzeugt? Der findet das tatsächlich gar nicht gut, wenn wir jetzt wieder gucken auf die Mitversicherung. Haben Sie sich mit ihm schon ausgetauscht?
Ja, Schritt für Schritt. Er sieht ja jetzt durchaus auch ein, dass mein Vorschlag schon etwas differenzierter ist als das, was die Kommission grundsätzlich vorgeschlagen hat. Und da werden wir jetzt noch drüber sprechen müssen. Klar, ich kann auch seine Sicht verstehen, dass er sagt, es ist ja auch eine Errungenschaft, sollte die Familien unterstützen, was ich ja auch gar nicht abstreite. Es ist ja auch noch so, dass für ganz, ganz viele Familien diese Mitversicherung auch erhalten bleibt. Aber ich glaube, es ist jetzt auch Zeit, da eine Veränderung vorzunehmen, strukturell. Und deswegen habe ich es auch vorgeschlagen.
Aber haben Sie ihm denn noch was quasi zu bieten? Weil Sie haben ja eigentlich schon zurückgefahren. Also eigentlich gibt's doch da nicht mehr viel zu verhandeln, oder?
Ja, das im Prinzip der Vorschlag liegt jetzt auf dem Tisch und mit dem bin ich jetzt ins Rennen gegangen. Natürlich finden auch weiterhin Gespräche statt. Die Länder werden ja dann auch noch beteiligt und dann werde ich mal hören, was er vielleicht noch für Ideen hat.
Mhm. Haben Sie keine Sorge, dass die dann doch in die private Versicherung vielleicht teilweise manche auch abwandern, das ganze System nicht mehr so richtig funktioniert? Also wenn man sich das eben mal komplett anguckt, Sie stellen es ja wirklich auf den Kopf. Es muss sicherlich auch sein, weil alles nicht mehr so recht funktioniert, aber man denkt irgendwie die ganze Zeit, schwierig.
Also natürlich hat sich damit auch die Kommission befasst, haben wir uns mit befasst. Auch wenn man zum Beispiel sich jetzt anschaut, hebt man die Beitragsbemessungsgrenze an oder nicht, setzt es auch wieder Anreize.
Das wollen Sie auch machen.
Genau, dass die Menschen wechseln. Natürlich muss man dann einpreisen, dass auch Menschen die Versicherung wechseln. Aber unterm Strich wird es helfen in der GKV auch, wird es in der gesetzlichen Krankenversicherung auch helfen. Es werden auch nicht alle wechseln. Davon gehen wir aus. Sondern es wird nur ein geringerer Teil dann auch wechseln. Und von daher haben wir uns das angeschaut und auch die Auswirkungen uns gut überlegt.
Und das war kommunikativ aber nicht gut, weil Sie haben eigentlich zu Beginn gesagt, wir wollen nicht, dass jemand mehr zahlt. Also wir wollen die Beitragssätze nicht erhöhen. Das wäre jetzt mit den 300 Euro bei der Beitragsbemessungsgrenze nicht direkt eine Erhöhung prozentual. Aber natürlich müssen so einige mehr bezahlen.
Mhm. So ist es, weil wir gesagt haben, wir
haben das erst später die Idee, oder?
Nee, das war von Anfang an. Ich habe es an der ersten Vorstellung nicht gesagt, weil ich auch grundsätzlich nicht das ganze Paket vorgestellt habe. Jetzt haben sich manche gewundert, woher es kommt. Nein, ich habe ja auch andere Dinge gesagt, die schlecht ankommen. Also ich glaube, da habe ich jetzt mit nichts hinterm Berg gehalten. Aber natürlich betrifft es manche. Beitragsbemessungsgrenze steigt ja sowieso jährlich immer wieder nach den aktuellen Entwicklungen. Und jetzt eben nochmal eine zusätzliche einmalige Steigerung, weil wir natürlich auch die Diskussionen verfolgen, wer leistet welchen Beitrag und wer beteiligt sich wie. Und wir ganz bewusst auch gesagt haben, die höheren Einkommen sollen sich dann eben auch zusätzlich beteiligen. Das ist ein Teil des gesamten Pakets. Wenn wir sagen, wir nehmen alle mit in die Pflicht und wir verteilen es breit, dann eben auch die höheren Einkommen, die sich dann entsprechend.
Ja, aber Sie sehen schon, dass das kommunikativ nicht so gut war. Also es sind wirklich jetzt einige verärgert, weil man hatte eben den Eindruck, okay, da müssen wir jetzt alle gemeinsam nicht mehr zahlen und das betrifft jetzt gar nicht so wenige.
Also ich habe ja im Vorfeld auch viele Gespräche geführt und alle wussten auch, dass das Teil des Pakets sein wird, mit denen ich gesprochen habe und ist jetzt, sag mal, so, es sind viele Punkte im Paket, die den einen oder die andere ärgern und natürlich
jetzt sind wir bei den Versicherten vor allem. Ne? Also ich merke schon, jetzt haben wir alle Punkte, die wir haben, betrifft direkt die Versicherten.
Das
also
betrifft jetzt die Versicherten, wobei auch nicht jeden. Nicht jeder ist mitversichert, nicht jeder muss eine Zuzahlung machen, nicht jeder jeden betrifft die Maßnahme Beitragsbemessungsgrenze. Es trifft ja nicht, jede Maßnahme trifft jeden, aber wenn die Beiträge steigen, das trifft jeden und so können wir wirklich eine Entlastung für alle schaffen. Und wir haben jetzt auch im Einspieler gesehen, die Ärzte beschweren sich genauso wie die Krankenhäuser, die Pharmaindustrie beschwert sich, also es beschweren sich ja alle und natürlich sind auch Versicherte betroffen und ich nehme das auch ernst, dass Menschen sagen, ich könnte da vielleicht so betroffen sein, dass ich mir jetzt schon Sorgen mache. Das ist natürlich was wir ernst nehmen, aber es sind eben genauso auch die anderen Bereiche betroffen und zwar jeweils in dem Umfang, wie sie auch Kosten verursachen. Ja.
Also der größte Batzen, ich habe mir hier die 66 Vorschläge der Kommission mal ausgedruckt. Da sieht man tatsächlich, ne, also da geht's da mal um 5,5 Milliarden, um 0,6 Milliarden, um 3,5 Milliarden und natürlich der größte Batzen 12 Milliarden wäre, wenn Sie die Krankenversicherung der Bürgergeldempfänger aus der gesetzlichen rausnehmen würden und es eben aus dem Haushalt, also von allen, von den Steuerzahlern finanziert würde. Dafür müssten Sie doch jetzt massiv kämpfen, bevor man eben anfängt, du hier ein bisschen mehr, du da zuzahlen, du machst dies nicht, das nicht. Das sind 12 Milliarden, die würden Ihnen richtig was bringen.
Natürlich würden die was bringen. Da geht die Diskussion natürlich auch auseinander. Momentan zahlen wir ja schon 144 Euro als Staat beziehungsweise alle Steuerzahler pro Bürgergeldempfänger. Das wird als nicht ausreichend erachtet. Und ich habe immer gesagt, dass ich die Einschätzung grundsätzlich teile und dass für das, was an Unterdeckung da entsteht, auch der Staat verantwortlich ist. Das habe ich auch immer gesagt. Jetzt wissen wir aber, dass wir auch im Haushalt eine Lücke zu schließen haben und auch das unsere Verantwortung als Regierung ist und wir da auch den Bürger
stärker
belasten wollen. Ja. Natürlich habe ich die Aufgabe zu sparen, vor allem die Aufgabe zu sparen, auch innerhalb des Systems und das tun wir jetzt. Wir werden das System effizienter machen, wir werden mit dem Geld, das reinkommt, jetzt auch wieder besser auskommen.
Ja, aber natürlich, Sie haben recht,
Sie haben recht,
ein
Teil der Erzählung ist natürlich schon, dass auch in dem Bereich der Beitrag geleistet wird und der Beitrag vom Bund geleistet wird, das bleibt richtig. Und natürlich führen wir da auch weiter dazu Gespräche.
Aber ist Herr Klingbeil gesprächsbereit, der Finanzminister?
Er hat ja auch gesagt, dass er grundsätzlich den Punkt sieht, eben aber auch nicht mehr Möglichkeiten hat. Und deswegen muss man darüber jetzt im Gespräch bleiben. Bringt ja aber auch nichts, wenn wir uns da jetzt gegenseitig irgendwie den schwarzen Peter zuschieben.
Also Wirtschaftsministerin Katharina Reiche macht gerade vor, wie man sich mit Finanzminister Klingbeil anlegt für die eigene Sache.
Bin durchaus bereit, auch meine Interessen da zu vertreten und habe mich deswegen ja auch klar geäußert, wie ich es in der Sache sehe. Mhm. Es gibt eben aber auch die Entscheidung innerhalb der Bundesregierung, dass wir den Haushalt jetzt nicht weiter belasten wollen, vor allem in der Höhe nicht belasten können auch 12 Milliarden. Und deswegen muss man jetzt sehen, wie der Bund seinen Beitrag leisten kann. Da werden wir weiter im Gespräch bleiben. Und das weiß auch der Finanzminister, dass wir da grundsätzlich in der Pflicht sind. Und da muss es Lösungen geben. Aber es hilft eben auch nichts, wenn wir das Geld dazu
haben. Also halten Sie so ein Vorgehen wie Ihrer Kollegin Reiche nicht als angemessen, weil das wäre ja ein Schritt, den Sie machen könnten.
Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt, dass ich es nicht als angemessen halte. Jeder hat da auch seine Art, wie er vorgeht und oder wie sie vorgeht. Und man kann mir, glaube ich, zutrauen, dass ich meine Punkte auch mache und die Gespräche entsprechend führe. Mhm. Und am Ende wird dann eben zählen, was noch erreicht werden kann. Und ich glaube, wir sollten die Debatte auch so führen, dass sie auch für die Bürgerinnen und Bürger nachvollziehbar ist, um was es da eben geht. Und es geht eben auch darum, dass der Staat tatsächlich schon einen gewissen Beitrag leistet. Es wird ja in der sag ich mal, Diskussion oft gesagt, die Bürgergeldempfänger, für die würde gar kein Geld bezahlt werden. Ja. Das stimmt natürlich auch nicht. Nee. Dann geht die Meinung auch auseinander, wie hoch der Beitrag tatsächlich sein
müsste. Aber natürlich sagen die gesetzlich Versicherten, warum zahlt nicht die Allgemeinheit, nehme ich. Und damit wissen Sie selber, der Privatversicherte, natürlich auch der Beamte, also alle, die Steuern zahlen, das finden die Leute unfair. Ich weiß nicht, ob
die Steuern zahlen, zahlen sie ja auch mit, weil alles, was aus dem Bundeshaushalt...
Aber Sie würden, wie gesagt, 12 Milliarden einsparen, würden Sie es ganz anders tun?
Also die Frage ist tatsächlich, ob die Höhe so ist, sie ist das andere, aber alle anderen...
Steht ja hier drin, ich habe es hier abgelesen, hier stehen 12 Milliarden Euro Einsparungen, würden Sie das ändern?
Alle anderen, die im Moment, also die in der PKV versichert sind, die Beamte sind, zahlen es ja auch über ihre Steuern mit. Das, was der Bund jetzt schon bezahlt, zahlt ja auch der Steuerzahler. Also man kann jetzt nicht sagen, dass die anderen gar keinen Beitrag leisten, aber Sie haben recht, die GKV-Versicherten leisten einen höheren Beitrag. Und an der Stelle ist es auch ungerecht. Das kann ich jetzt aber hier nicht auflösen oder noch nicht auflösen. Und deswegen gehen da die Gespräche auch noch weiter.
Haben Sie den Eindruck, die Koalition steht hinter Ihnen bei all dem?
Ja, wir haben hier zum einen auch den klaren Auftrag aus dem Koalitionsausschuss und ich bekomme auch viele Rückmeldungen dahingehend, dass es jetzt richtig war, die Reform so anzugehen und den Schritt gemacht zu haben und auch einen Vorschlag vorzulegen, der ja wirklich groß ist, der ein großes Einsparvolumen auch hat und der damit alle Bereiche trifft, alle Bereiche auch verärgert. Und
da haben wir schon drüber geredet, genau, aber die Frage es wirkt halt nicht so. Ne? Also es wirkt für mich nicht so, wenn eine Gesundheitsministerin sagt, Mensch, also wenn wir die eine Sache lösen könnten oder du mir da entgegenkommst, 12 Milliarden, dann lass es 6 sein oder 7, das ist richtig viel. Beim Hautkrebs-Screening, was die Leute verärgert, sind 250 Millionen. Ist auch viel Geld, aber ne, wir sehen die Verhältnismäßigkeit.
Wir müssen aber
und da ist vielleicht die Erwartung, dass Sie dann dafür kämpfen. Den Eindruck habe ich gerade nicht so recht.
Naja, ich glaube, man muss auch immer sehen, wie realistisch manche Dinge auch abzubilden sind. Es ist jetzt auch keinem Bürger, keiner Bürgerin geholfen, wenn wir einen Bundeshaushalt haben, der ohne neue Schulden nicht aufkommt. Die Rechnung zahlen dann auch alle. Und deswegen muss man jetzt einen Weg finden, der an der anderen Stelle dann kein größeres Dilemma auslöst. Und ich meine, unabhängig von der Frage mit den Bürgergeldempfängern, die sicherlich auch zu berechtigter Kritik führt, ist richtig. Aber unabhängig von dieser Frage ist es wichtig, dieses System ganz anders aufzustellen, als es bisher aufgestellt ist. Und wir kommen auch, Bürgergeldempfänger hin oder her, wir kommen mit dem, was wir einnehmen, nicht mehr aus. Wir geben jedes Jahr mehr aus, als wir einnehmen. Und das ist ja schon auch die Unwucht im System. Und unabhängig von der Bürgergeldfrage, es muss in dem System einiges neu geregelt
deswegen
werden.
Deswegen sitzen wir hier, um zu verstehen, was Sie regeln wollen. Unter anderem Herr Linnemann, Ihr Generalsekretär der CDU, sagt, es gibt so viele Krankenversicherungen, über 90. 10 würden reichen. Würde das reichen?
Auch da gibt es 100 Meinungen. Fakt ist,
was ist Ihre Meinung?
Es ist bei jedem Bürgerdialog die erste Frage, die kommt. Man muss fairerweise sagen, der Kostentreiber in dem System sind jetzt nicht die Verwaltungskosten der Krankenkassen.
Aber das ob 93 Kassen oder 10 ist ja schon ein Unterschied.
Es macht einen Unterschied. Ja. Es macht für die Bürger in der Wahrnehmung einen Unterschied. Es ist aber auch nicht so, dass danach alle Sorgen gelöst werden, sondern in der Tat sind da auch die Kostensteigerungen sehr moderat und der Verwaltungskostenanteil ist auch nicht das Problem im System. Das nur mal der Ehrlichkeit halber vorweggestellt.
Aber wie viel ließe sich denn sparen?
Und trotzdem.
Wie viel ließe sich denn das sparen?
Das kann keiner. Das kann
Wenn Sie sagen,
keiner,
es ist das, wenig, das wie
kann,
viel ist das?
Ich kann nur sagen, dass der Verwaltungskostenanteil nicht
wie
in der Höhe
ist der
da ist. Müsste ich jetzt auch lügen. Wir begrenzen ihn jetzt auch. Wir begrenzen die Werbeausgaben um die Hälfte. Wir begrenzen den Verwaltungskostenanteil. Wir begrenzen die Vorstandsgehälter und die Gehälter der leitenden Angestellten. Und Sie haben ja auch recht, man muss sich auch das System insgesamt angucken. Wie viele Krankenkassen gibt's? Brauchen wir die, um die Versicherten gut versorgen zu können? Oder ist es einfach zu viel? Und das untersucht jetzt die Kommission im zweiten Schritt, weil ich ja auch nicht von heute auf morgen einen Spareffekt habe, wenn ich sage, es sind jetzt nur noch 50 Krankenkassen, 30, 20. Ich glaube, es muss auch geguckt werden, wie viel Versicherte kann, soll eine Krankenkasse mindestens haben. Das sind Hebel, die man dann auch hat. Ja. Und natürlich muss die Kommission sich das jetzt im zweiten Schritt angucken. Das ist aber keine kurzfristige Sparmaßnahme. Das ist was Langfristiges. Und natürlich kann man damit auch effizienter werden im System. Aber in anderen Ländern, Österreich zum Beispiel, hat man das stark zurückgefahren und es ist teurer geworden. Also es ist, man muss es sich gut anschauen und es ist einfach gesagt, 10 Krankenkassen und alles ist gut. So einfach ist es nur nicht. Das will ich hier an der Stelle einfach klar machen. Es ist ein Punkt, den man sich angucken muss.
Das wissen sicherlich viele, dass alles nicht einfach ist, aber es geht um eine Schlagseite. Es haben die Menschen ganz oft den Eindruck, also der Versicherte, der muss jetzt hier irgendwie und der Patient, am Ende landet das so ein bisschen bei mir. Gibt es da nicht noch andere Einsparmöglichkeiten? Ja. Über die versuchen wir gerade zu sprechen. Und da geht es mit Sicherheit auch zum Beispiel um einen ganzen Systemcrash, über den man reden könnte. Sie haben jetzt mehrfach gesagt, wir müssen das System verändern, wir müssen das anders. Warum gibt es nicht eine Bürgerversicherung? Warum sagt man nicht, okay, dann privat und gesetzlich alles zusammen und alle zahlen ein? Weil den Vorwurf gibt es auch. Was ist mit den Beamten? Was ist mit den anderen? Warum zahlen nicht alle in eine Versicherung ein?
Die Debatte gibt's schon lange.
Ewig,
da
gibt's
auch keine Einigkeit innerhalb der
Was
Koalition.
Denken Sie?
Es ist, ich glaube auch da, dass wir da auch manchem Unrecht tun. Auch die PKV-Versicherten leisten einen Beitrag dazu, dass Hausarztpraxen einen gewissen Einkommensanteil haben. Sie leisten auch Beitrag in der stationären Versorgung. Und natürlich könnte man sagen, alle zahlen in eine Versicherung ein. Und dann sind auch die Probleme gelöst. Aber auch das wäre zu einfach. Wenn man immer mehr ausgibt, als man einnimmt, ist ja dann auch nicht das Problem gelöst, wenn plötzlich alle einzahlen. Also man muss schon gucken, dass wir künftig die Dinge vor allem bezahlen, die einen besonderen Nutzen bringen und dass wir zum Beispiel Vergütungsanstiege bei den ärztlichen Honoraren, aber auch bei der Vergütung im Krankenhaus nur noch in dem Maße auch finanzieren, wie wir auch bei den Einnahmen
zurück. Aber Sie können auch kurz versprechen, dass Sie weder die Pharmaindustrie noch große Krankenhäuser, noch große Betreiber, Apotheken und so weiter verschonen. Die Kritik gibt es so in anderem von den Grünen. Herr Dahm sagt, also die Pharmaindustrie, die kommen eigentlich alle
nicht weg. Ja, wenn Sie jetzt die Pharmaindustrie fragen, dann sagen die Ihnen, wir wandern jetzt alle ab, weil wir so stark getroffen werden von dem Paket.
Aber also, Sie können hier versprechen, die müssen auch einen großen Beitrag leisten, weil natürlich können die mehr leisten als jemand,
der die werden bis 2030 einen Einsparbeitrag von 19% am Gesamtpaket leisten, obwohl sie weniger der Kosten verursachen. Also die leisten einen Beitrag, der mindestens ihrem Kostenanteil entspricht, eher noch mehr. Und auch da gibt es natürlich Kritik von der Pharmabranche, die dann sagt, wir stellen hier Arbeitsplätze, wir sorgen für gute Medikamentenversorgung. Und ich glaube, die Kritik ist so breit, weil der Vorschlag relativ gut in der Mitte liegt und alle trifft.
Sie machen schon lange Politik, das haben Sie vorhin gesagt. Wir wollen mal einmal kurz auf Ihren politischen Weg gucken und auch auf das, was Sie in der Koalition im Moment bewirken können.
Nina Wagen. Mit ihrer Vereidigung zur Gesundheitsministerin tritt sie in die erste Reihe ihrer Partei. Dabei ist sie in Berlin nicht neu. 2013 zieht sie in den Bundestag ein, macht sich als Innenpolitikerin einen Namen, vor allem im NSA-Untersuchungsausschuss.
Auch für die Unionsfraktion sind die Vorwürfe, die im Raum stehen,
erheblich.
Groß geworden ist Waken in Tauberbischofsheim, tritt mit 21 in die CDU ein, studiert Jura, wird Abgeordnete für ihren Heimatwahlkreis. Dazu ist Waken lange Jahre THW-Präsidentin in Baden-Württemberg. Verheiratet ist sie mit Mann Sebastian. Die beiden haben 3 Söhne. Doch statt Radtouren im Main-Tauber-Kreis heißt es mit 46 nun regieren in Berlin.
Wie man sieht, ist der Tresor heute leer. Und ähnlich leer sind ja auch die Kassen in der gesetzlichen Krankenversicherung.
Und das in einer Situation, die für die Koalition schwieriger kaum sein könnte. Die Umfragewerte für Kanzler und Union im Keller. Der Haushalt des Finanzministers komplett leer. Dazu Kriege in Nahost mit Auswirkungen bis nach Deutschland. Es mag leichtere Zeiten geben, um Gesundheitsministerin zu sein und mit der Kassenreform eine der größten Baustellen der Republik beenden zu wollen.
Eben wirklich insgesamt eine schwierige Lage. Sie haben es selber auch angesprochen, bei all dem, was Sie jetzt tun müssen, auch durchhalten müssen oder aushalten müssen, wie lenken Sie sich manchmal ab, wie atmen Sie mal durch?
Im Moment ist da leider wenig Zeit dafür, aber das Beste ist, wenn man Spaziergänge macht, wenn man laufend geht, versucht was zu lesen, was dann eben nicht mit der aktuellen Politik zu tun hat. Das klappt dann ganz gut und die Familie erdet einen auch ganz gut.
Spielen Sie noch Tennis?
Sehr selten.
Schaffen Sie nicht mehr?
Sehr selten, ja. Okay,
Tennis ist auch mittlerweile bei Politikern schwierig geworden, Kai Wegner. Was glauben Sie eigentlich, wie viel Prozent Ihrer Forderungen, wenn Sie es schätzen könnten, haben Sie am 29.04. im Kabinett durch? Weil Sie haben es jetzt mehrfach gesagt, es ist richtig viel, es verärgert ganz viele und es muss ein ganzes Kabinett eine Regierung tragen.
Ich sage immer, wer einen Teil aus dem Paket rausnehmen will, muss sagen, mit welcher anderen Regelung man genauso viel spart, die man dann reinnimmt. Und da wird's dann schon sehr, sehr schwierig für die, die was kritisieren. Und deswegen bin ich überzeugt, dass wir jetzt noch in der Ressortabstimmung sicherlich sprechen werden, später im parlamentarischen Verfahren, dass wir aber am 29. ein Gesetz im Kabinett verabschieden werden, das im Wesentlichen diese Regelungen enthält. Da haben wir uns ja auch drauf verständigt. Hat sich der Koalitionsausschuss auch verständigt, der gesagt hat, 1:1, im Wesentlichen soll die Finanzkommission umgesetzt werden und das tun wir mit dem Gesetz. Und und es ist an vielen Stellen eben auch kaum eine alternative Lösung möglich.
Ja, man hat irgendwie aber nicht den Eindruck, diese Regierung schafft das gemeinsam so gut. Also wir haben ja ganz viele Themen. Es wird noch um Tankrabatt gehen, es geht um 1.000 Euro, die Unternehmen als Entlastung zahlen sollen, die auch für Ärger gesorgt haben. Es ist ja ein Gesamtpaket, das sich angucken muss. Und im Moment hat man wirklich nicht den Eindruck, dass diese Regierung geeint ist, dass diese Regierung mit einer Stimme spricht. Sehe ich das falsch?
Die Aufgaben sind in der Tat groß und sie sind auch jeweils so, dass man natürlich ganz unterschiedliche Herangehensweisen zur Lösung haben kann. Und jetzt geht's drum, dass jeder auch ein Stück weit seine Position verlässt, zu gemeinsamen, gangbaren Lösungen kommt, die wirklich was bringen. Ich glaube, wir sind jetzt nicht mehr in der Situation, Dinge zu tun, Dinge vorzuschlagen, die keine Wirkung haben, die nichts verändern, die nur, sagen wir, halbgar sind. Und ich glaube aber...
Sie muten den Menschen was zu?
Ich mute den Menschen was zu.
Und alle eigentlich.
Und wir allen muten den Menschen was zu. Es ist aber im Moment tatsächlich so, dass gehandelt werden muss. Und ich merke auch bei vielen Zuschriften, auch bei vielen Begegnungen, dass die Menschen jetzt auch darauf gewartet haben, dass es beginnt. Und keiner hatte die Erwartung, dass Reform heißt, für mich wird alles nur besser und es ändert sich nichts und es gibt vielleicht auch keine Kritik, sondern die Menschen wissen schon, dass wir an vielen Bereichen jetzt Neuaufstellungen vornehmen müssen, dass es Veränderungen braucht und dass die natürlich für sie selbst auch Einschnitte bedeuten können. Ich glaube, das wissen die Leute schon. Sie wollen aber sehen, dass die Politik Entscheidungen trifft, dass sie jetzt endlich Vorschläge macht, dass sie dann auch geeint diese Entscheidungen zu Ende bringt und dass sich am Ende dann auch im System was ändert. Und das kann ganz konkret bei mir dann auch so wirken, dass wir stabile Beiträge haben, dass wir aber auch besser werden im System. Ein System wird nicht nur besser, wenn es mehr Geld hat, sondern es kann auch effizienter und besser werden, wenn wir einfach Fehlanreize beseitigen.
Den Punkt habe ich verstanden.
Und natürlich ist es nicht einfach im Moment, aber ich spüre schon auch in der Koalition den Willen, dass wir das jetzt gemeinsam angehen. Und jetzt ist mal von meiner Seite ein Schritt getan.
Sie sind die Erste, kann man ja sagen, die mit so einer großen Reform jetzt nach vorne geht. Finden Sie sowas wie den Tankrabatt richtig?
Ich glaube, wir haben jetzt handeln müssen, den Menschen einen Vorschlag zur Entlastung auch machen müssen. Deswegen stehe ich auch da dahinter.
Ja. Auch die 1.000 Euro, dass man Unternehmern sagt, weil das kam auch nicht besonders gut an. Das geht auch mit allen nach Hause in der Regierung.
Natürlich, wissen Sie, aber das ist ja nicht das erste Mal, dass wir jetzt so eine Möglichkeit schaffen, so eine Maßnahme ergreifen. Das haben wir vor ein paar Jahren schon mal gemacht. Und da ist es in der Umsetzung auch ganz gut angenommen worden. Natürlich weiß ich, dass nicht jeder Handwerksbetrieb jedem Mitarbeiter 1.000 Euro zahlen kann und muss und dass es da auch viele Fragen nach sich wirft, wie es umsetzbar ist vor Ort von den Unternehmen. Aber es ist jetzt mal eine Möglichkeit, für Unterstützung zu sorgen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und beim letzten Mal war es doch ein ganz pragmatischer Weg, den man da gegangen ist.
Das war tatsächlich zur Corona-Pandemie, aber auch als der ukrainische Krieg begann, als der russische Angriffskrieg begann. Ja, also Sie haben auf jeden Fall noch einiges vor sich. Wir werden das weiter beobachten. 29.04. dann Kabinett, wie Sie gesagt haben, dann geht's weiter. Und wann dürfte das Ganze durch sein?
Vor der Sommerpause.
Vor der Sommerpause.
Genau, die im Juli, Anfang Juli beginnt. Also okay. Ende Juni, Anfang Juli.
Wir werden dann sehen, was davon übrig ist oder was dazugekommen ist. Nina Wagner, herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Und Ihnen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ja, wir sind dann in 2 Wochen wieder für Sie da. In der kommenden Woche begrüßen Sie dann an dieser Stelle Blome und Pfeffer. Ihnen allen einen guten Abend und bis dahin.